Hallo und herzlich willkommen zu 45 Minuten Zukunft. Schön, dass ihr wieder reinhört in den Podcast des Thünen-Instituts, in dem wir über Fragen sprechen, die aktuell auf dem Tisch liegen in Sachen ländliche Räume, Wald und Fischerei. Diese Folge kommt diesmal von der KIDACON, der Konferenz am Thünen-Institut über künstliche Intelligenz in Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion. Ist ja vielleicht nicht unbedingt das, was einem als erstes einfällt, KI im Zusammenhang mit Land, Wald, Meer und Lebensmitteln und vielleicht noch weniger im Zusammenhang mit Verlusten und Abfällen von Lebensmitteln. Tatsächlich ist das aber politisch ein hochaktuelles Thema, war beim Weltwirtschaftsforum Anfang des Jahres auf der Agenda und gerade Anfang September dieses Jahres hat auch das Europäische Parlament grünes Licht gegeben in einer Abstimmung für Maßnahmen, um Lebensmittelabfälle zu verringern oder sogar ganz zu vermeiden, und zwar in der ganzen EU. Ob künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielen kann, Lebensmittelabfälle zu vermeiden und wenn ja, wie und welche Potenziale da noch drinstecken und gehoben werden könnten, das besprechen wir jetzt live hier auf dem Podium auf der KIDACON. Mein Name ist Lydia Heller und meine Gäste sind Professor Dr. Engel Arknau. Sie ist Unterabteilungsleiterin für Digital- und Datenpolitik, Innovation und Transfer und Digitalisierungsbeauftragte im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Mein zweiter Gast ist Professor Dr. Birgit Kleinschmidt. Sie ist die Präsidentin hier am Thünen-Institut.
Kreisen wir erstmal ein, worüber wir reden, wenn wir über Lebensmittelabfälle und Verluste reden. Und das möchten wir gerne so zum Warmwerden mit Ihnen zusammen machen. Und zwar haben wir so eine kleine Umfrage vorbereitet per Abstimmungstool. Und die Frage ist, was glauben Sie, wie viele Tonnen Lebensmittelabfälle so etwa angefallen sind in Deutschland? Und zwar 2022, das sind jetzt die Zahlen, die wir haben. Machen Sie das mal netterweise. Also 36 Leute haben abgestimmt, 15,2 Millionen hat gewonnen. Das richtige Ergebnis, lustigerweise, ist das, was Sie hier im Saal am wenigsten für möglich gehalten haben. Es sind nämlich 10,8 Millionen waren es laut Zahlen vom Umweltbundesamt 2022 etwa. Das ist eine riesige Menge. Das sind so in so Schiffscontainern tatsächlich ungefähr 380.000, die man damit befüllen könnte. Es sind 58% der Lebensmittelabfälle, die es so gibt, die so anfallen, die in Privathaushalten anfallen. Das zeigt jetzt auch schon mal so ein bisschen das stellt schon mal eine Weiche für die nächste Dreiviertelstunde hier, weil es ja auch zugleich zeigt, dass natürlich in den anderen Bereichen, da fallen auch Lebensmittelverluste und Abfälle an, in verschiedenen Umfängen. Das heißt, es gibt auch in jedem von diesen Bereichen was zu vermeiden oder zu reduzieren. Im Privathaushalt sind sie am größten, da gucken wir also auch besonders hin. Aber dazu dann nochmal eine Frage und dann wollen Sie nur noch zuhören. Erstmal. Welche Lebensmittel werden denn bei Ihnen am häufigsten weggeworfen? Brot und Brötchen, würde ich sagen, hat gewonnen gegenüber oder beziehungsweise verloren in dem Zusammenhang. Der zweite Punkt, Obst und Gemüse, da würde ich auch reinfallen, wenn ich jetzt mitgevotet hätte. Bei mir ist es eindeutig der Brokkoli, der immer schon gelb ist, bevor ich zum Kochen komme. Frau Arknau und Frau Kleinschmidt, wie hätten Sie denn geantwortet?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also Brot und Brötchen sind bei mir nicht top oben. Da gucke ich immer, dass das nicht passiert, indem ich die Sachen wegfriere und nur nach Bedarf raushole. Aber ganz klar, Obst und Gemüse. Und Obst und Gemüse wäre vielleicht ja auch hier das Top-Produkt, weil jemand anderes Gemüse und Obst geschrieben hat. Und das zählt ja zusammen. Oder auch, wenn Bananen dort stehen oder Pfirsiche, zählt ja auch zu Obst und Gemüse dazu. Das ist bei mir auch das Hauptprodukt oder die Hauptprodukte, die bei mir im Müll landen können. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie die Haushaltsgröße ist. Ne? Wenn man einen kleinen Haushalt hat und oft kann man Pfirsiche nur in größeren Packungen kaufen, dann kommt es einfach dazu.
Frau Kleinschmidt, bei Ihnen?
Also ich gehöre ganz klar zu der Brot- und Brötchen-Fraktion. Ist in der Regel, unter der Woche gibt es Brot, dann bleibt ein Kanten über und ich vergesse das eigentlich immer regelmäßig dann
aus der Brotbox in den Kühlschrank zu legen, damit man es Montag noch essen könnte. Und Montag macht man die Brotbox auf und
dann wird angelächelt. Ich möchte gleich wieder zumachen. Ja.
Oder die angebrochene Sahne, die sie auch gerne mal so nach hinten im Kühlschrank verschwindet. Das ist auch so eine Sache. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der sagt, meine Devise ist immer erstmal anschauen, dann dran riechen und dann schmecken, ob die Sahne noch gut ist. Und aus Haltbarkeitsdatum schaue ich eigentlich gar nicht, weil da halte ich nicht viel von. Und dann landet es im Kochtopf oder manchmal halt auch in der Mülltonne.
Also wir haben alle irgendwie was dazu zu erzählen. Das ist schon mal gut für so eine Podiumsdiskussion. 2023 hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat einen Pakt geschlossen, zusammen mit Unternehmen. Das in dem Fall war es vor allem Groß- und Einzelhandel. Ein Pakt gegen Lebensmittelverschwendung. Das war eine Vereinbarung auf freiwilliger Basis mit einem ambitionierten Ziel. Und zwar bis 2030, was ja nicht mehr so lange hin ist, sollen die Lebensmittelabfälle in Betrieben entlang der Wertschöpfungskette um die Hälfte reduziert werden. Jetzt, bevor wir in die Tiefe gehen, was die Technik betrifft. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Abfälle, Verluste, Verschwendung kam auch schon, Food Waste, sagt man manchmal so, auch in der Umgangssprache. Wir haben auch alle gerade ein Beispiel genannt, wo bei uns was im Biomüll landet. Aber wenn wir auf die Wertschöpfungskette blicken wollen, das haben wir auch gerade gesehen, dass wir da hingucken sollten, weil es überall Potenziale gibt, dann lohnt es sich nochmal auch in der Begrifflichkeit zu differenzieren. Das war Ihnen ja auch beiden wichtig, Frau Acknau, Frau Kleinschmidt. Was sollten wir denn wie benennen? Worauf möchten Sie da nochmal hinweisen?
Sie haben es gesagt, Frau Heller, also wir müssen uns die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Und entlang dieser Wertschöpfungskette gibt es zwei so zentrale Begrifflichkeiten, die oft auch verwechselt oder durcheinander gebracht werden. Das ist einmal der Lebensmittelverlust, das ist Food Loss. Und das findet ganz am Anfang der Wertschöpfungskette statt, also in der Primärproduktion, der Verarbeitung. Das heißt, hier sind die Bereiche Landwirtschaft, die Ernte, die Lagerung der Produkte im Transport, in der Verarbeitung, aber auch die Qualitätsstandards sind hier entscheidend. Ursachen sind hier oft technische oder infrastrukturelle, die dann zu dem Verlust führen können. Zum Beispiel eben unzureichende Kühlung oder Schädlinge, die dann diese Produkte entwerten. Und gehen wir weiter entlang der Wertschöpfungskette, dann zum Einzelhandel, in die Gastronomie, in die Außerhausverpflegung oder in die privaten Haushalte, dann sprechen wir von der Lebensmittelverschwendung, Food Waste. Und hier sind eben die Ursachen, wir haben einige gehört, eben Kauf von zu großen Mengen oder falsche Lagerung, missverstandene Mindesthaltbarkeitsdaten. Das heißt, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, der Verlust, das sind die Probleme der Produktion und Logistik. Und wenn wir bei der Lebensmittelverschwendung sind, dann ist es wirklich ein Problem unseres Konsums und im Handel.
Sie hatten so ein schönes Beispiel noch in unseren Vorbesprechungen gemacht. Bringen Sie das doch nochmal mit dem Kaffee, das hat mir gefallen.
Ja, okay, dann gehen wir mal auf die Kaffeeplantage. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, wenn wir die Wertschöpfungskette insgesamt sehen. Wir haben die Kaffeeplantage, an den Bäumen hängen dann die Kaffeekirschen. Und da kann es ja schon losgehen, dass nicht alle Kaffeekirschen tatsächlich geerntet werden. Manche sind vielleicht nicht reif, manche sind zu reif oder manche entsprechen einfach nicht die Qualität. Und wenn die dann nicht geerntet werden, dann sind es dort Verluste, weil die gar nicht erst ein Lebensmittel werden. Lebensmittel werden sie erst, wenn sie wirklich geerntet sind. Vorher ist es kein Lebensmittel. Das ist auch nochmal so eine Definition. Und wenn sie dann geerntet worden sind und dann sozusagen in den Prozess übergehen, dann habe ich dort wieder auch Verluste oder auch Abfälle. Das heißt, die Schalen, die ich habe, die jetzt bei der Kaffeebohne abgenommen werden für den weiteren Produktionsprozess, das sind die Abfälle dann. Und wenn ich auch Kaffee mir selber zu Hause mache, dann habe ich auch den Kaffeesatz. Das ist auch nochmal, zählt auch tatsächlich noch zu den Lebensmittelabfällen, obwohl ich den ja auch vielleicht für andere Zwecke als Substrat, Dünger oder sonst so nutzen kann. Und wenn ich denn zur Verschwendung komme, dann koche ich mir den Kaffee. Und dann habe ich vielleicht zu viel Kaffee gekocht. Oder mir schmeckt der nicht oder wie auch immer. Ich trinke meine Tasse nicht aus und gieße ihn weg. Dann ist es eine Verschwendung.
Wenn ich ihn aber nicht weggieße, sondern einer Zweitverwendung zuführe, sondern einen Eiskaffee daraus später mache, mit Vanilleeis drauf, dann trinke ich ihn ja noch, oder ich nutze ihn für meinen Tiramisu, dann ist es keine Verschwendung. Auch da muss man ja nochmal unterscheiden. Also man muss gucken, in welcher Produktionsstufe bin ich tatsächlich und ab wann ist es tatsächlich nur ein Abfall, ein Verlust, oder wann ist es tatsächlich Verschwendung.
Ich finde, was Sie ja schon andeutet ein bisschen, dass man, also auch wenn wir gleich auf die Technologie ein bisschen gehen, dass sich das schon andeutet, also es gibt sozusagen einen Bereich, der mehr so die Produktion und so die Lieferketten auch betrifft, also eher so technisch, aber auch so ein psychologisches Moment am Ende, wenn solche Sachen eine Rolle spielen, wie, oh nee, das schmeckt mir nicht, der Kaffee, den ich gekocht habe, ne, da muss man auch hingucken, aber wahrscheinlich kommen wir da kommen wir auf jeden Fall noch dahin. Vorher nochmal, was ich mir noch gar nicht so überlegt hatte, ehrlich gesagt, es ist ja nicht nur, dass es in den Betrieben dann eine Frage der Effizienz oder so ist mit den verschwendeten Lebensmitteln. Was für Folgeprobleme hängen da noch mit zusammen? Da gibt es ja noch ein paar mehr. Warum ist das so eine dringliche Angelegenheit mit der Lebensmittelverschwendung? Und warum ist es auch ein KI- und Technologiethema?
Okay, ich fange mal an. Also,
bitte.
Das ist nicht
auch eine längere Liste.
Ja, also ich fange mal so an. Natürlich ist das nicht ein primäres KI-Thema. KI, wissen wir alle, ist ja auch ein Querschnittsthema. Aber es kann eben auch dazu beitragen, dort die Verluste und die Verschwendung auch zu reduzieren. So würde ich damit mal anfangen. Und es ist eben ein politisches Thema. Und dieses Thema müssen wir lösen. Wenn wir erstmal, wir haben ja vorhin die Zahlen gesehen, wie viele Tonnen im Jahr weggeschmissen werden. Und das ist bei essbaren Lebensmitteln weltweit von der FAO 1,3 Milliarden Tonnen. Runtergerechnet auf Deutschland sind das 18 Millionen Tonnen im Jahr. Und das ist eine große Summe. Und da geht es nicht nur darum, eben, dass viele Menschen auf Hunger leiden in der Welt und wir auch eine Zunahme der Bevölkerung auf der Welt haben, die auch ernährt werden müssen. Und jede Art von Verlust ist einmal verbrauchtes Ressourcen, auch Richtung Umwelt, wenn wir da mal gucken. Also wir verwenden ja Ressourcen für ein Lebensmittel, bis es auf dem Teller liegt und wenn es dann nicht gegessen wird, sondern eben weggeworfen wird, verschwendet wird, dann kommt es nicht seinen ursprünglichen Nutzen zugute und zusätzlich hat es natürlich auch noch mal ein Footprint. Und da müssen wir auch dran denken. Und in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass ein Drittel der produzierten Lebensmittel bei uns weggeschmissen werden. Und da ist, glaube ich, ein großer Bedarf, dass wir da reduzieren. Und das ist natürlich ein Ziel der Bundesregierung, steht im Koalitionsvertrag drin. Es gibt eine nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung und eben auch, hatten Sie vorhin angesprochen, den Pakt gegen Lebensmittelverschwendung, dass wir bis 2030 die Abfälle reduzieren. Und wir haben großes Potenzial, ich muss noch einmal ganz kurz. Und zwar ist da die KI, dass wir die Produktionsprozesse optimieren können. Sowohl schon, wir kommen nachher auch, glaube ich, zu Beispielen dazu, aber den Produktionsprozess auf dem landwirtschaftlichen Betrieb selber und dann aber auch die Produktionsprozesse bei der Herstellung der Lebensmittel, um dort gleich effizient vorzugehen. Und da sind, glaube ich, sehr viele Stellschrauben, weil in der modernen Lebensmittelproduktion auch sehr, sehr viele Daten erhoben werden, die man natürlich nutzen kann, um mit KI oder auf anderen Methoden, es muss nicht immer KI sein, tatsächlich nachzujustieren und die Ressourcen optimal einzusetzen.
Was ein Problem ist, darauf hatten Sie ja hingewiesen, Frau Kleinschmidt, für Unternehmen zum Beispiel ist es manchmal ja sogar günstiger, Lebensmittel zu entsorgen, als sie irgendwie einer anderen Verwendung zuzuführen oder zu spenden. Warum ist das so und was gibt es noch für Faktoren, die das begünstigen, dass eben auf diesen verschiedenen Stufen diese ganzen Probleme anfallen?
Ja, Sie sprechen diese wirtschaftlichen Faktoren und Rahmenbedingungen an, die dazu führen, was absurd ist, dass ein Landwirt seinen Möhrenacker beispielsweise umpflügt oder dass er, wenn er die Möhren geerntet hat, dann nicht in Verkauf bringen kann, weil sie halt nicht die richtige Länge, nicht entsprechend gradschaftig sind oder zu dick oder zu dünn sind. Das heißt, das ist eben wirklich verrückt, dass an dieser Stelle Lebensmittel vernichtet werden, die eigentlich für den Verzehr noch wunderbar geeignet sind. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis. Ich stand mit einem befreundeten Landwirt zusammen in einer Riesenhalle voller gelagerter Kartoffeln. Und er sagte, ja, das
das sollten mal Pommes werden. Aber die Kartoffeln hatten in diesem Jahr nicht den entsprechenden Stärkegehalt und die entsprechende Größe, weil Pommes sind auch heutzutage genormt. Und er sagte, er kann diese Kartoffeln nicht mehr verkaufen, nur zu einem absolut unterirdischen Preis. Und das finde ich verrückt. Und da müssen wir wirklich dran arbeiten. Das darf so nicht sein, weil das können wir uns nicht leisten. Andere Faktoren sind eben unser persönliches Verhalten. Da haben wir schon ein wenig drüber gesprochen. Und ich finde diese Zahl 74 Kilogramm pro Jahr pro Person in Deutschland schmeißen wir in die Mülltonne. Auch das ist ein Faktor, daran müssen wir arbeiten und den müssen wir ändern. Und das Letzte, ja, das greift diese wirtschaftlichen Faktoren ein. Das ist eben Qualitäts- und Schönheitsstandards, die auch eben durch europäische Normen, durch nationale Normen vorgegeben werden. Und die sollten wir auch noch mal überdenken.
Wir machen ja immer Witze darüber, ne? Also das sind ja wirklich immer, jeder erzählt so diese die berühmte standardisierte Gurke und so. Und dass man, aber im Grunde, also wenn ich mir das jetzt, als ich mir das auch in der Vorbereitung überlegt habe, ich mache es eigentlich tatsächlich auch. Also ich gucke auch im Rewe, dass ich nur die schönen Äpfel kaufe, obwohl, naja, okay, wir kommen noch dazu. Wir wollen aber eigentlich über Potenziale von KI und Technologie sprechen. Und zweites Stichwort Wertschöpfungskette, hangeln wir uns doch da mal dran entlang. An Sie beide, Frau Kleinschmidt, Frau Aknau. Ganz am Anfang, auf dem Feld, im Stall, im Gewächshaus. Welche Art von Abfall fällt denn da an? Jetzt mal so am Beispiel. Es gibt ein paar wirklich sehr, sehr schöne Beispiele. Und wie kann denn da wirklich KI oder Technologie oder KI-gestützte Technologie nützlich sein?
Ich kann ja mal mit einem Beispiel vielleicht anfangen. Wir verlassen jetzt mal die Kaffeebohnen und gehen mal ins alte Land. Das alte Land ist ja nicht so weit weg von Braunschweig. Das ist das zweitgrößte zusammenhängende Obstanbaugebiet. Und dort haben wir auch ca. 10.000 Hektar tatsächlich eine Apfelproduktion, finden wir dort vor. Und hier ist es natürlich das Ziel, die Bäume so zu managen, dass möglichst keine Verluste auftreten. Und da fangen wir dann an, wo wir auch KI einsetzen können, weil die Apfelernte ja von vielen Faktoren abhängig ist. Fangen wir erstmal an mit Klima und Wetter. Die Daten können wir aufzeichnen, Bodenbeschaffenheit. Wir haben die Vorjahreserträge, die haben auch einen Einfluss auf die aktuellen Erträge, denn wie der Baumschnitt ist, wie die Blüte ist, etc. Es sind ganz viele Stellschrauben, die wir haben. Und um Verluste zu verhindern und auch möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einzusetzen, haben wir da ein Forschungsprojekt im Moment, das ist das Projekt Samsung. Und da geht es um smarte Automatisierungssysteme und Services für den Obstbau in der Niederelbe. Und im Kern geht es darum, und das ist eben dieser Vorteil von der datengestützten Landwirtschaft bis hin zu KI, dass wir mithilfe von Sensoren Bäume auch als ein Individuum betrachten können, sodass ich nicht mit einer Gießkanne alle Bäume gleich behandeln kann, sondern mit unterschiedlichen Technologien und Sensoren jeden Baum einzeln betrachten kann, gucken kann, wie die Blüte ist und so weiter und so fort und ihn wirklich individuell behandeln kann. Und so kann ich tatsächlich schon Verluste vermeiden, weil ich kann mit den Sensoren zum Beispiel den Baum gezielt in der Blüte vor Frost schützen mit Sensoren, sodass ich da keine Verluste habe. Ich kann ihn gezielt behandeln, wenn ich Schädlinge sehe. Und manchmal ist es eben auch schon viel früher mit den Sensoren, als dass das menschliche Auge erkennt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Beispiel Blattläuse oder auch Sonnenbrand.
Das finde ich total spannend, weil ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, okay, das ist ja eigentlich auch jetzt nichts anderes, als wie vielleicht, also könnte man denken, so naiv, als ne, wenn der Obstbauer jeden Tag halt die Plantage abgelaufen ist. Aber wenn es Dinge, also die KI, also einfach gerade, weil sie es kann oder weil sie halt genauer gucken kann mit den Kameras, oder die Sensoren, wenn die was erkennen können, was man mit dem bloßen Auge nicht sieht oder nicht so schnell, das ist schon...
Das ist auf jeden Fall vom Vorteil, also als schneller die Zusammenhänge erkennen kann. Und dann natürlich ist es ja auch eine Arbeitsentlastung, weil der Frost, der kommt ja nicht tagsüber, sondern nachts oder in den frühen Morgenstunden. Und wenn ich da Sensoren habe, Sensorsysteme haben, die dann eben automatisch wässern, um den Frost zu verhindern, denn es ist natürlich auch ein großer Vorteil, Verluste zu reduzieren.
Stichwort Schädlinge. Da hatten Sie noch ein Beispiel.
Ja, das greift genau in das, was Sie berichtet haben. Das ist eine App, die nennt sich Plantix. Und das ist ein optisches Verfahren, mit dem ich die Pflanzen erfasse und dann über eine trainierte KI eben festgestellt wird, in welchem Vitalitäts- oder Gesundheitszustand die Pflanze sich befindet. Hat sie Anzeichen von bestimmten Krankheiten, von Schädlingen, von Nährstoffmangel? Und daraus werden dann für den Landwirt entsprechende Handlungsempfehlungen gegeben, wie er die Pflanze zu behandeln hat, Schädlingsbekämpfung oder Düngung, um eben diese Ernteausfälle zu reduzieren. Eine andere App, auf die ich aufmerksam geworden bin, die mich auch gefangen hat, das ist Fresh Regio. Das ist eine App, die arbeitet auch KI-gestützt und dann bekommt man im Supermarkt einen Handscanner, also nicht die einkaufende Person, sondern diejenigen, die die Regale ein- und ausräumen und kontrollieren, wie der Zustand des Gemüses ist und des Obstes ist. Und da wird mit diesem nahen Infrarotsensor dieses Obst gescannt und es wird eine Qualitätsbewertung gemacht, auch insbesondere für den Großhandel ganz besonders wichtig. Und dann kann daraufhin eben eine Haltbarkeitsprognose gemacht werden. Und der nächste Schritt ist dann auch wieder eine Preisempfehlung zu geben. Das heißt, im Supermarkt, wenn dann das Schild kommt, heute die Erdbeeren zum halben Preis, dann ist das so ein Output, der aus so einer App herauskommen kann. Und darüber kann man dann eben auch das Kaufverhalten wieder stimulieren und die Abfälle reduzieren.
Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Ich habe, wie gesagt, als ich jetzt das erste Mal mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, jemand, der lange Erfahrung hat als Landwirt oder so weiter, der wird das auch alles mit dem Auge sehen. Aber diese ganzen Dinge, also Sie hatten das auch mal genannt, so richtig so ein digitales Ökosystem zu schaffen, auch mit Prognosefähigkeiten, die man halt sonst vielleicht wirklich nur nach ewig langer Erfahrung hat oder so. Das hat mich schon ein bisschen gekriegt, muss ich sagen. Ich habe auch mal zum Thema KI in der Landwirtschaft selber eine KI befragt. In dem Fall Perplexity AI Pro. Und ich habe ein paar von diesen Projekten und Forschungsprojekten und Tools da eingegeben und habe gefragt, was weißt du denn eigentlich schon drüber, wie gut sind die und was wissen die noch nicht? Und was da gesagt wurde an offenen oder genannt wurde an offenen Fragen, hatte oft zu tun damit, dass man nicht richtig sagen kann, wie viel Abfall dann tatsächlich reduziert wird. Deswegen jetzt Sie als, die Frage an Sie als Menschen, diese technischen KI-basierten Lösungen, die es schon gibt, wie gut sind die schon da drin, Probleme im Feld sozusagen zu adressieren? Aber wo sind auch wirklich noch Lücken? Da gibt es ja schon ein paar. Also, genau, fangen Sie an vielleicht, Frau Kletschmidt.
Ich denke, wenn ich jetzt nicht mit Daten und Datenverfügbarkeit anfange, dann fange ich an der falschen Stelle an, weil ich glaube, das ist wirklich so der Kern des Ganzen. Also KI muss gefüttert werden, KI muss mit massiven Daten gefüttert werden. Und da haben wir in der Lebensmittelbranche oder in der ganzen Wertschöpfungskette häufig eben mangelhaften Zugang, eine mangelhafte Standardisierung zu den Daten. Oft werden die Daten eben isoliert in den einzelnen Wertschöpfungsketten erfasst und es gibt keine Transparenz und auch keine Echtzeitverknüpfung. Wenn jetzt im Supermarkt eben ganz viele Erdbeeren gekauft werden, die Rückkopplung dann wirklich zur Ernte, das funktioniert noch nicht ganz transparent. Das heißt, fehlende Vernetzung ist hier ein Stichwort und auch fehlende Standardisierung, die wir benötigen. Ich denke, wir brauchen sowas wie ein Datenökosystem, um eine ganzheitlich vernetzte Datenplattform, wo man über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg auf die Daten zugreifen kann. Vertrauen ist aber auch so ein Knackpunkt, ein Faktor, woran es noch dran hapert. Gebe ich die Daten ab oder behalte ich die lieber die Daten für mich? Da gehört viel Vertrauen dazu, dass ich auch einen Mehrwert bekomme als Endkunde, als Händler, als Produzent. Und ich glaube, da müssen wir auch noch an der KI-Kompetenz in allen Bereichen, also angefangen von denjenigen, die Produkte kaufen, also wir, bis hin zu denjenigen, die das Feld bestellen. Produktion von Lebensmitteln, muss man aber halt sagen, ist unglaublich komplex. Wir haben schon gehört, Wetterdaten spielen hier eine Rolle. Das ist natürlich auch schwierig für so KI-Anwendungen. Aber ich glaube, da müssen wir eben auch ran, diese Informationen zusammenzubringen und diese Komplexität auch wirklich abbilden zu können in keinem System.
2023 hat das Thünen-Institut eine Online-Umfrage gemacht zur Lebensmittel, ich nenne es jetzt mal wieder Verschwendung, in der Primärproduktion. Und ein Ergebnis hatten wir ja vor, ich habe es nur gesagt. Es sind nämlich nur 2% tatsächlich in der Primärproduktion der produzierten Lebensmittelmenge, die da tatsächlich zu Abfall wird. 22%, also mal locker das Zehnfache, wird Tierfutter oder Biogas. Also das passt ja auch, ne, was Sie jetzt gesagt haben. Es ist ja eigentlich total widersinnig, dass man was produziert für als Lebensmittel oder als ein bestimmtes Produkt und dann wird es gar nicht dazu. Eigentlich eine totale Verschwendung von Ressourcen. Warum ist das so? Also warum, wo kommt das zustande, dass da so viel aussortiert werden muss?
Also wo es so 2% sind, hat uns natürlich sehr interessiert, wo kommen diese 2% her in der Studie. Und ganz klar, die häufigste Grund, der genannt worden ist, waren biotische und abiotische Einflüsse. Heißt Trockenheit, Schädlinge, Sturm, alles, was eben die Produktion vernichten oder schädigen kann. Ein weiterer wichtiger Faktor waren die Qualitätsanforderungen. Also die sind sehr hoch. Dadurch werden eben Vorernte und Ernteverluste in die Höhe getrieben, was nicht nötig ist. Ich habe das Beispiel mit den Kartoffeln genannt. Ein ähnliches Beispiel habe ich wahrgenommen, als ich zu meinem Freund in den Stall, in den Kuhstall ging und dort lagen 1A Möhren auf dem Boden. Die Kinder gleich hin haben die Möhren gegessen und ich dachte, was sind das für Möhren? Wieso müssen die denn? Die sehen ja besser aus als im Supermarkt. Er sagte auch, ja, aber guck sie dir mal genau an, sind eben nicht entsprechend gerade. Und deshalb war es dem Landwirt, der hat sie nicht untergepflückt, sondern hat sie ihnen zur Verfügung gestellt als Tierfutter. Weiterer Grund sind eben die hohen Nachfrageschwankungen. Das heißt, wenn die Sonne scheint dann und das Wetter gut ist, dann wollen wir alle mit einmal Erdbeeren essen. Wenn es aber wieder zu heiß wird, dann verderben die auch sehr schnell. Transport ist auch genannt worden. Da denken wir alle nochmal zurück an den Beginn des Brexits. Da haben sich die Lastwagen gestaut und es konnte nicht mehr die Kühlkette richtig aufrecht erhalten werden. Auch so ein Punkt, wo eben der Verlust zustande kommt. Aber auch, ich möchte noch kurz was zu den Tieren sagen. Da haben wir nämlich heute noch gar nicht drüber gesprochen. Auch hier haben wir natürlich ein hohes Risiko, wenn ich Milch produziere, wenn ich Fleisch produziere. Tiere können krank werden, die müssen behandelt werden mit Antibiotika. Dann geben sie weniger Milch oder die Milch wird sogenannte Sperrmilch, kann nicht mehr verwendet werden. Oder denken Sie an die ASP, die afrikanische Schweinepest oder die Vogelgrippe und dann die Tausende von Tieren, die dann gekeult werden müssen, weil wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben und natürlich auch eine Eindämmung dieser Seuchen haben möchten. So, das ist sehr vielfältig und komplex, aber es gibt schon wunderbare Food Waste Technologies und das ist ja wunderbar. Hier gibt es Möglichkeiten und da wollen wir auch noch weiter drauf eingehen, welche Möglichkeiten es gibt, hier diese Unternehmen dann auch darin zu unterstützen, wie sie die Lebensmittelproduktion, also eine Reduktion der Abfälle in der Lebensmittelproduktion erzeugen können.
Genau, also in der Produktion, aber eben auch auf der nächsten Stufe, ne? Das hatten Sie jetzt ja angedeutet. Also die wären halt das nicht los, was nicht gut aussieht, Obst oder Gemüse, was nicht gut aussieht. Ne? Und dabei wären wir dann in der Weiterverarbeitung oder beim Handel. Denn auch da gibt es ja schon eine ganze Menge Ideen oder auch sogar schon Plattformen, die versuchen dann, also ich mag immer gar nicht sagen, mit diesen Minderqualitativen, was sind sie ja nicht, aber mit diesen Lebensmitteln, die jetzt nicht verkauft werden können, aus zum Beispiel solchen Schönheitsgründen oder eben weil die Pommes nicht genug Stärke haben oder was war vorhin das Beispiel? Ja. Was macht man da? Was gibt es da?
Ich möchte mal von zwei Beispielen berichten, die ich toll finde und die zeigen, ja, wie man mit Digitalisierung und KI hier auch wirklich weiterkommen kann. Jetzt sind wir im Bereich Lebensmittelverarbeitung und Handel. Das ist im Bereich Bäckerei und werden ja alle oder viele von Ihnen
wie ich auch selber gesagt, naja, Brot und Brötchen, das ist so ein Problem. Aber auch die Bäckereien selber haben eine Herausforderung, weil jeder erwartet ja abends um 17 Uhr noch volle Regale. Und hier gibt es ein Tool, das nennt sich Foodtracks. Das ist ein KI-basiertes Prognosetool. Das hilft den Bäckerinnen und Bäcker daran, den Absatz und die Produktionsplanung zu verbessern. Und da ist es eben wichtig, nicht nur auf die Verkaufsdaten so der letzten Tage, Wochen, Monate zu schauen, sondern hier müssen auch externe Daten wie beispielsweise Wetterprognosen mit einbezogen werden, Feiertage, um dann eine sinnvolles Bestellmanagement und auch Back- und Produktionsmanagement zu haben. Weil jeder weiß, wenn es heiß ist, dann kaufe ich eben lieber einen Erdbeerkuchen als eine Sahnetorte. Und ein anderes Beispiel, das finde ich auch toll, das nennt sich Widow Vision. Das ist eine Konstruktion, können Sie auch bei sich zu Hause installieren. Über dem Mülleimer hängt eine Kamera und alle Reste, die in diese Mülltonne gelangen, die werden einmal gewogen auch über ein System und mit dem Kamerasystem wird erfasst, was sind das für Produkte. Also im Restaurant, da wird es hauptsächlich eingesetzt, wird dann genau, oder weiß der Küchenchef genau am Ende des Tages, was ist alles eben bei seinem Essen, bei der Produktion eben zurückgekommen, weil es nicht geschmeckt hat oder weil es zu viel war und kann daraufhin seine Planung für die nächsten Tage verbessern. Und die behaupten von sich, dass sie damit die Lebensmittelabfälle um 40-70% reduzieren können. Das finde ich total super. Und auch ein großer Möbelhersteller, der sich auch hier in Braunschweig befindet, benutzt auch dieses Tool.
Ich habe mir dieses Winnovision, da bin ich auch dran hängen geblieben. Und diese Idee, so eine Kamera über dem Biomülleimer zu haben. Ich sehe, wo mein Sohn diese Bilder hinstellen wird. Und insofern, ich glaube, es könnte klappen, dass ich dann mehr darauf achte, dass das ordentlich da dran aussieht. Aber Stichwort Bäckerei, da gibt es ja sogar schon, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, Erfahrung in der Umsetzung in Baden-Württemberg.
Ah, Sie sprechen jetzt so ein Projekt aus Baden-Württemberg.
Wir gehen alle Projekte,
ja,
alle gut.
Ja, alle gehen wir hier nicht durch. Einige. Also wir können ja noch mal zum Apfel mal zurückkommen. Wir hatten anfänglich den Apfel. Der Apfel landet nun in der Bäckerei und der Bäcker verkauft neben Brötchen und Brot auch Kuchen, auch Apfelkuchen zum Beispiel. Und da geht es eben darum, nur so viel Kuchen zu produzieren, wie auch abgenommen wird. Und da gibt es tatsächlich schon eine KI, die eingesetzt werden kann, wo Bäckereien tatsächlich ihre Produktion planen und auch die Schichten in den Bäckereien mitplanen. Da gehen vielfältige Indikatoren in die KI rein, aber natürlich auch das Wetter, Sortiment, Zeitpunkt, Standort, hängt auch davon ab, wo in Deutschland man produziert, weil auch das Verbraucherverhalten natürlich überall anders ist. Morgens, abends, Winter, Sommer. Also es kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und mit der Hilfe dieser KI könnte tatsächlich die Produktion geplant werden. Auch wenn ein Bäcker eigentlich so ein Feeling dafür hat, was geht. Manche Faktoren berechnet er dann doch nicht mit. Und da hat er eine Unterstützung. Und bei dieser KI ist es eben gut, dass man die anpassen kann und auch übertragen kann an andere Bäckereien. Die müssen dann eben ihre Faktoren anpassen. Und dann kann es auch übernommen werden. Auch das ist irgendwie.
Also es ist wirklich schon so, dass die dann sozusagen Apfelkuchenbäcker für den, also quasi extra einkaufen, ja, weil die KI sagt, es ist abzusehen.
Ja, die haben ihr Sortiment und die wissen, was läuft bei uns in der Bäckerei. Und anhand auch der Historie dieser Daten kann man ja natürlich ausrechnen, wann lief unser Apfelkuchen und wann nicht, welche Faktoren sind das. Und dann kann man auch planen.
Das läuft ja schon, ne? Das machen die da schon und das läuft ja offenbar ganz gut. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, also da sind wir wieder beim ähnlichen Problem, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, dass jetzt doch nicht alle, keine Ahnung, kleinen Bäckereien oder mittelgroßen so begeistert davon sind, weil die müssen ja doch nochmal was anderes lernen. Die müssen diese Tools, wahrscheinlich ist das ein Programm oder eine App oder so, die muss man ja auch nutzen wollen. Was sind denn so Ihre Erfahrungen oder Sie monitoren ja Projekte auch beim Thun-Institut in Bezug auf die Hürden, die Ihnen begegnet sind, in Bezug auf die Umsetzung von diesen ganzen Tools und Vorschlägen und Ideen?
Ich könnte da erstmal ganz schnell was drauf antworten, wenn ich kurz einmelden kann. Alles, was ökonomisch was bringt, sowohl Landwirte als auch Bäcker, die wenden das an. Und wenn ich meine Produktion optimieren kann und dann weniger nachher entsorgen muss, Abfälle habe, das ist unterm Strich nachher mehr. Ist egal, wer das ist. Und wir müssen uns doch selber im Alltag auch mit den neuen Technologien auseinandersetzen. Warum sollen es der Bäcker nicht machen und der Landwirt nicht machen?
Das stimmt, aber das macht ja nicht immer Spaß, ehrlich gesagt.
Ja, deshalb denke ich, es muss eine ganz niedrige Eingangsstelle da sein. Also diese Apps, Tools, die müssen einfach bedienbar sein. Die sollen keinen Mehraufwand bedeuten. Also ich muss jetzt nicht noch zusätzlich vielleicht jemanden einstellen, der die KI trainiert oder sowas oder auch KI-Expertise hat, weil wir sprechen jetzt hier wieder bei dem Beispiel von Bäckereien. Also da kann man nicht von großer KI-Expertise sprechen. Das ist auch gar nicht erforderlich. Deshalb müssen die sehr nutzerfreundlich sein. Und dann glaube ich eben, mit diesem ökonomischen Aspekt, den Frau Akenau angesprochen hatte, also wenn es die Kosten für so ein Tool, für so eine KI niedriger sind als der Nutzen, auch der ökonomische Nutzen, dann wird sich das am Markt auch durchsetzen.
Und damit sind wir ja eigentlich, also wenn wir jetzt darüber geredet haben, also klar, was nützt es mir? Diese Rechnung macht jeder. Und was muss ich sozusagen aufwenden, um das zu entweder zu installieren oder zu bedienen und so weiter. Und das ist ja nicht nur ein Problem oder vielleicht auch kein Problem, eine Aufgabe für Betriebe, sondern auch für uns alle. Und damit wären wir bei den größten, sozusagen bei den problematischen Playern in dieser Kette, nämlich den Endverbrauchern und Privathaushalten, haben wir ja vorhin gehört. 58%, nochmal zur Erinnerung, mehr als die Hälfte aller Abfälle verursachen wir zu Hause. Und Stichwort so Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit und Nutzen. Ich habe vor Jahren mal tatsächlich, weil ich es wirklich wichtig fand und politisch richtig und so, so eine App ausprobiert, die hat mir mal angezeigt, welche Restaurants in meiner Nähe billig Essen anbieten, wenn die Küchenschluss hatten. Und dann konnte man sich das da holen. Aber eben erst nach Küchenschluss. Und da war ich zu dem Zeitpunkt schon lange keine Studentin mehr. Das war für mich total unpraktisch. Um 22.30 Uhr oder so hole ich mir ja nicht noch Sushi. So. Also habe ich es gelassen. Und Matschbananen landen bei mir eben auch schon mal im Müll. Was für eine Art KI brauche ich?
Ich fange mal an. Also Ihr Beispiel, was Sie jetzt eben gerade gesagt haben, dass Sie abends um 23 Uhr kein Sushi mehr essen, das löst ja eigentlich nicht das Problem, dass im privaten Haushalt so viel weggeschmissen wird, sondern da versucht das Problem zu lösen und auch Sie übertragen. Weil oft ist es so, da gibt es ja einige Apps, wo man abends was abholen kann, auch schon ab 18 Uhr. Und dann kriegt man Wundertüten mit den Sachen, die übergeblieben sind. Und dann guckt man da rein und man mag vielleicht Überraschungen, aber man mag jetzt doch nicht alles, was da drin ist. Dann landet es eben im privaten Haushalt im Müll und nicht im Restaurant. Auch das muss man mitbedenken dazu.
Ja, voll.
Aber es gibt tatsächlich auch andere Plattformen, das ist nicht so unbedingt KI, aber es sind eben digitale Plattformen, wo regionale Lebensmittelanbieter direkt ihre Produkte anbieten an Verbraucher, wo man also diese ganzen Zwischenhandel auch nicht hat. Und wenn man direkt beim Verbraucher kauft, dann ist man wohl auch willens, mal eine krumme Gurke in Kauf zu nehmen, wenn sie günstiger ist. Damit kann man dann tatsächlich reduzieren und genau passgenau einkaufen, was man möchte und auch die Menge. Vielleicht kennt auch jemand von Ihnen die App Crowdfarming. Da kann man direkt Apfelsinen etc. auf den Ursprungsland kaufen, ohne dass es über viele Händler geht. Ist aber auch eine Plattform und keine große KI dahinter. Wir vom Ministerium haben ja auch die App rausgegeben, zu gut für die Tonne. Das ist so, wenn ich noch was im Kühlschrank habe, ein Produkt, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit den Resten machen soll, dann kriege ich auch einen Tipp, was ich dann kochen könnte mit den Resten, die noch im Kühlschrank sind oder Produkte, die kurz vorm Ablaufen sind. Und dann kann ich über 800 leckere Rezepte mir angucken und vielleicht was nachkochen, wenn ich dazu Lust habe.
Wollen Sie noch ergänzen? Sonst,
ich möchte vor der Technik noch mal ganz anfangen und einsteigen, weil das betrifft uns ja wirklich alle. Deshalb ganz klares Plädoyer hier: gut planen, richtig lagern und
Reste verwerten. Das ist für mich einmal ganz wichtig. Da gibt es die Hilfe dann beispielsweise zu Gut für die Tonne. Dann, wir müssen doch wieder lernen, Lebensmittel wertzuschätzen. Das geht so einfach, was in den Mülleimer zu werfen. Das heißt, da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufklärung, was es bedeutet, wie anstrengend es ist, einen Liter Milch zu produzieren. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist alles so schön glänzend im Supermarkt. Und dann kann man es auch schnell wegschmeißen. Das heißt, hier wirklich das Konsumverhalten verändern. Eine Banane auch mal kaufen, wenn sie alleine einsam im Regal liegt. Da gibt es ja diese Aktion, nehme ich mit. Ich bin Single, finde ich auch wunderbar. Und dann kann die KI und digitale Tools, dann können sie uns noch zusätzlich helfen, wie mit einem digitalen oder Kühlschrank, der eben beim Reinstellen schon scannt, was geht rein, was geht wieder raus, der uns den Einkaufszettel dann unterstützt bei der Erstellung des Einkaufszettels. Also da gibt es ganz, ganz viele Ideen und auch Apps, die wir heute ja auch schon kennengelernt haben, die uns zusätzlich helfen können, Lebensmittel nicht zu verschwenden.
Also ich glaube, so eine App zum Beispiel, die mir sagt, wir hatten ja geredet, ne, über Sensoren, die erkennen, auf welchem Stadium des Reifeprozesses bei Obst oder Gemüse ein Obst oder Gemüse ist. Ich glaube, das wäre zum Beispiel für mich schon nützlich. Das könnte mir sagen, dieser Brokkoli wird in 3 Tagen gelb, also ich muss heute nicht kochen, ich kann es auch morgen noch machen. Das fände ich schon gut. Kleines Fazit vielleicht, aus politischer Sicht, Frau Akenau. Gucken Sie in die Glaskugel, in die berühmte. Wie sieht die Zukunft aus in Bezug auf technologieunterstützte Reduzierung von Lebensmittelabfällen? Und welche Herausforderungen sehen Sie da? Zählen Sie zu den größten vielleicht auch?
Okay, also erstmal würde ich mal außer Frage stellen, dass digitale Technologien auch im Bereich der Lebensmittelkette eingesetzt werden und auch dazu dienen können, Lebensmittelverluste und Verschwendung zu reduzieren.
Kann ich mal kurz einhaken, weil nur weil wir haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht 6, 7 Beispiele und das sind wirklich, das ist was, ein Zehntel oder was von allen oder alleine oder die Hälfte von denen, die Sie mir schon im Vorgespräch gegeben haben, von dem, was es alles gibt und was erforscht wird, das nur nebenbei, also ganz sicher.
Ja, die Frage ist nur, wie und für mich ist auch die Frage, wie groß wird der Beitrag der Technik dazu sein, die Verschwendung einzuschränken und die Verluste einzuschränken? Also bei den Verlusten kann ich mir, also Verluste ist für mich die Produktionskette, also aus dem Betrieb und entlang der Produktionskette. Da setze ich sehr stark auf Technologie, auf Daten und die Prozessoptimierung. Wenn ich jetzt bei der Verschwendung bin, da bin ich jetzt bei den Verbrauchern. Da kann KI einen Beitrag dazu leisten, aber vielmehr ist es das Verbraucherverhalten letztendlich, wo der Wille ja auch sein muss, weniger oder bewusster einzukaufen und eben nicht Lebensmittel wegzuschmeißen. Da kann aber eine App oder ein Tool unterstützend sein und das Mindset vielleicht ändern. Jetzt nochmal zur Produktion zurück. Ich gehe davon aus, wenn ich die Produktionsprozesse optimiere, dass es natürlich einmal Ressourcen schont. Das ist einmal wichtig, auch aus gesellschaftlicher Sicht. Aber dass es auch uns einen großen Wettbewerbsvorteil dann auch bringt in der Produktion, wenn ich dadurch auch die Produktionskosten reduzieren kann, weil ich ja weniger Verluste habe. Auch da sehe ich einen großen Vorteil für die neuen Technologien. Ich mag jetzt nicht immer nur KI sagen, weil es gibt eben auch viele andere technische Sachen, die da unterstützend wirken können.
Gleiche Frage an Sie aus Forschersicht sozusagen oder wissenschaftlicher Sicht. Größte Herausforderungen, größte Meilensteine, auch vielleicht, die schon erreicht sind, kommen ja immer wieder Daten, kommen ja immer wieder, ne? Das ist vielleicht.
Ich möchte mal auf die Herausforderungen eingehen. Ich denke, Daten sind schon oft gefallen. Wir brauchen aber jetzt diese Verknüpfung. Wir brauchen wirklich Sensornetzwerke, die über die gesamte Produktionskette hinweg funktionieren, die kommunizieren. Wir brauchen gute Monitoring-Systeme, weil nur wenn wir wissen, worüber wir reden, dann können wir auch steuern, dann können wir auch mit Anreizsystemen steuern. Das können Forschungsprojekte sein, das können aber auch Gesetze sein. Also das ist ein wichtiger Teil. Und ich denke, wir brauchen als Forschende müssen wir dieses Thema interdisziplinär, aber auch transdisziplinär angehen. Das heißt, wir brauchen Menschen mit agrarischer Expertise, mit IT-Expertise, wir brauchen auch psychologische Expertise. Und wir müssen natürlich auch die Stakeholder mit einbeziehen entlang der Wertschöpfungskette. Und ich glaube, das gehört auch zur Forschung dazu, weil der Schritt dann, um ein Produkt dann auch wirklich in den Markt zu bringen, und Produkt meine ich jetzt eine KI-basierte App, die irgendwo entwickelt worden ist, dann braucht es auch mutige Gründerinnen und Gründer, die dann Mut haben, sowas auch wirklich als Start-up sich zu gründen und dann in den Markt zu gehen mit dem Produkt.
In dem Sinne, vielen Dank an Sie alle im Publikum natürlich, dass Sie so lange jetzt ausgehalten haben, zugehört haben, Fragen gestellt haben. Vielen Dank an Engel Akenau vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und Birgit Kleinschmidt vom Thünen-Institut. Einen schönen Abend noch.